Live after Lehramt.
Und habe unter dem Stress auch eine chronische Erkrankung entwickelt, nämlich eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Ist stressinduziert tatsächlich und die wird man auch in der Regel nicht mehr los sein ganzes Leben lang. Das heißt, diese Erkrankung habe ich immer noch, aber ich bin enorm gut eingestellt und meine psychosomatischen Erkrankungsbeschwerden sind komplett ausgeheilt. Also es hat ungefähr so 3 Jahre gedauert nach Kündigung des Lehrberufs, dass ich da symptomfrei war.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge soll es um eine Reflexion gehen, nämlich um eine ganz persönliche Reflexion, denn mein eigener Ausstieg aus dem Lehrberuf jährt sich dieses Jahr am 30. April 2025 zum 10. Mal. Ich bin also raus aus der Schule seit 10 Jahren und damit bin ich schon länger raus aus dem Schulsystem, als ich überhaupt drin war. Zumindest wenn man meine Zeit als Lehrerin betrachtet. Ich war ja nun auch Schülerin, aber das Bergfest habe ich schon längst hinter mir, so als das so pari pari war, ne? Da war ich dann gleich lang im Lehrberuf, wie ich draußen war. Das ist jetzt schon lange hinter mir. Und ich kann selbst kaum fassen, dass das mittlerweile schon 10 Jahre sind, die ich nicht mehr Lehrkraft bin. Fühlt sich für mich vielleicht auch etwas anders an, weil ich ja täglich noch mit Lehrkräften hauptberuflich arbeite. Also seit 2018, mittlerweile also seit 7 Jahren, arbeite ich ja im Coaching, im Neuorientierungscoaching und beruflichem Findungscoaching für Lehrkräfte und damit bin ich ja täglich mit diesen Themen konfrontiert, die ich auch selber als Lehrkraft hatte. Von daher ist das bei mir nochmal ein bisschen speziell, wie sich mein Verhältnis zur Schule entwickelt hat, aber natürlich auch, wie sich meine Reflexionstiefe entwickelt hat. Denn ich setze mich ja zwangsläufig durch die Arbeit mit unseren Kundinnen und Kunden ständig damit auseinander, wie man sich zu welchen Herausforderungen in Schule positioniert und ich begreife auch immer wieder aufs Neue, was mir da passiert ist und aus welchen Gründen das für mich nichts war. Also ich glaube, besser durchreflektieren kann man das nicht. So jetzt nach 10 Jahren. Ich habe das zum Anlass genommen, euch mal zu fragen, welche Fragen habt ihr eigentlich an mich für meine Reflexion dieser 10 Jahre? Und habe über Instagram da einiges an Rückmeldungen erhalten. Ganz viele Fragen haben sich gedoppelt. Ich habe das mal so zusammengefasst zu 10 Fragen. 10 Jahre, 10 Fragen. Passt ja, ne? Aber bevor ich auf eure Fragen antworte, möchte ich noch einmal ganz kurz zusammenfassen, wie war das eigentlich mit meinem Ausstieg? Wenn du da die Details hören oder lesen möchtest, sage ich dir auch gleich noch, wie du an die Details kommst. Also, ich bin ins Referendariat gegangen im Februar 2008. Damals war das Referendariat in NRW noch 2 Jahre lang, beziehungsweise ja, so vom Halbjahreszeugnis bis Halbjahreszeugnis 2 Jahre. Dementsprechend hatte ich mein Examen im November 2009 in der Tasche und dann ist man ja im Januar irgendwie in der Bewerbungsphase und im Idealfall hat man im Februar einen neuen Job, also 2 Jahre Referendariat. Ich hatte dann auch eine Planstelle angeboten bekommen von meiner Referendarschule und die habe ich angenommen zum August 2010, hatte aber dann ja ein halbes Jahr zu überbrücken, weil die Planstelle erst später begann und in diesem halben Jahr war ich an einer Privatschule. All die Erlebnisse an dieser Privatschule und warum ich auch ausgestiegen bin und diese ganze Journey, das kannst du hören in der Podcast-Folge 65, da erzähle ich das ganz detailliert oder du kannst es nachlesen in meinem Buch Ausgeleert, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Da geht es zum einen um mich, aber ich bin nur so ein Fallbeispiel-Aufhänger, denn es geht vor allen Dingen um Lösungswege und wie du denn deinen richtigen Weg findest. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Es war nicht mein Job, kann ich jetzt heute sagen. Und das habe ich auch relativ früh schon gemerkt. Ich habe im Grunde am Ende des Referendariats schon angezweifelt, ob ich damit weitergehen will. Aber Ja, es hat mir an Alternativen gemangelt. Hätte ich das Wissen von heute gehabt, dann wäre ich nach dem Referendariat nicht weitergegangen im Lehrberuf. Aber ich hatte das Wissen von heute nicht. Möglicherweise wäre ich gar nicht ins Ref gegangen, ehrlich gesagt. Aber gut, dazu kommen wir vielleicht später. So, das heißt, irgendwann war es dann soweit, ich hatte das Problem lang genug verschleppt, so dass ich dann bereit war zu kündigen. Das war im Dezember 2014. Ich hatte das schon einige Zeit mit mir rumgetragen und irgendwie war der Tipping Point erreicht. Das war in den Weihnachtsferien 2014. Ich weiß das genau deswegen, weil an Weihnachten 2014 ist Udo Jürgens verstorben. Random piece of knowledge. Ich weiß aber genau, dass den ganzen Tag über Udo Jürgens Dokus im Fernsehen kamen und das habe ich mir so nebenher reingezogen und meine Kündigung per Mail geschickt. Also absurdes Detail, aber so war es nun mal. Ich habe deswegen diese Mail vorab geschrieben, weil ich vermeiden wollte, dass ich am ersten Tag des neuen Kalenderjahres in die Schule komme und dann die Bombe selbst platzen lassen muss. Also die Schulleitung aufsuchen und dann sagen, dass ich kündige. Ich wollte das im Grunde schon mal vorab kommunizieren, damit es in dem Gespräch einfach nur noch darum geht, ja, Fakten schaffen, wie machen wir es jetzt, hier ist das Schreiben. Ich wollte nicht groß das emotional für mich aufladen, dass ich mit dieser Message da jetzt hingehe. Es hat für mich super funktioniert und NRW ist eines der Bundesländer, das die Landesbeamten auch unterhalb des Schuljahres gehen lässt, sprich die Lehrkräfte unterhalb des Schuljahres gehen lässt. Es gibt Bundesländer, die setzen da so Kannfristen bis zum Ende des Halbjahres. Also man kann die Lehrkräfte auch bis zum Ende des Halbjahres oder Ganzjahres behalten. NRW gehört nicht dazu. Die lassen einen in der Regel so mit einer 3-Monats-Frist raus. Was mir in dem Zusammenhang vollkommen klar und auch wichtig war, war, dass ich meinen Englisch-LK ins Abi bringe. Das ist immer so rund um Ostern, das Abi, und das wollte ich mit einkalkulieren. Bis dahin bin ich definitiv noch da und ich korrigiere auch deren Klausuren selbst. Das soll nicht irgendein Kollege oder Kollegin machen, der die 3 Jahre überhaupt nicht kannte. Das möchte ich machen. Aber danach muss ich jetzt eigentlich nicht mehr in die Sommerferien das ganze Schuljahr noch ziehen. Da wollte ich schon so schnell wie möglich gehen. Ja, und das lief dann auf den 30.04. raus. Und dementsprechend, das war ein Donnerstag, der 1. Mai, das war dann ein Freitag. Das heißt, das klang für mich dann so aus. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, war mein erster Tag ohne Schule. Und ja, ich wurde dann verabschiedet, allerdings erst vor den Sommerferien. Also bei der Kollegiumsgesamtkonferenz vor den Sommerferien, da hatte ich emotional schon total Abstand gewonnen von Schule. War also so ein bisschen awkward für mich, da dann verabschiedet zu werden. Aber sei es drum, so war es. Ich hatte dann die Musikschulleitung meines Mannes mit übernommen. Der hatte damals eine private Musikschule für Pop- und Rockmusik und da bin ich mit eingestiegen. Ich war sowieso schon in der Leitung mit drin. Auch vor meinem Ausstieg bin ich jeden Tag nach der Schule direkt in die Musikschule durchgefahren, habe da am Tresen gestanden, Leute beraten, natürlich ohne Geld, ne, weil ich bin ja da nicht angestellt, aber habe mich da im Grunde schon eingearbeitet und habe dann da auch meine Unterrichtsvorbereitung und meine Korrekturen gemacht, aber ich habe in der Musikschule dann im Grunde schon komplett mitgearbeitet. Von daher habe ich dann einfach nur noch den Switch gemacht zum Mai. Eine Sache, die ich im Mai 2015 gemacht habe, einfach nur um mir selbst zu zeigen, dass ich es jetzt kann, war, wir sind unter der Woche dann nach Hamburg gefahren, also von Bonn nach Hamburg ist schon ein paar Stündchen und haben da auch übernachtet, um ein Konzert zu sehen, nämlich Faith No More in der Hamburger Sporthalle. Und das habe ich einfach nur gemacht, klar, erstens, weil ich Fan bin und zweitens, um zu zelebrieren, dass ich das jetzt kann, dass ich jetzt nicht mehr Lehrerin bin und ich einfach mal mir den Tag frei machen kann und zu einem Konzert fahren. Es ist jetzt nicht so, dass ich sowas heute ständig mache, denn let's face it, die Arbeit will umverteilt werden und das war schon ein ziemlicher Act, sich da so freizustellen, aber theoretisch geht das. Das musste ich also als erste Amtshandlung verwirklichen, um mir selber nochmal zu beweisen, ja, ich bin wirklich frei. Ich kann das jetzt hier machen. So, und dann der Rest ist History sozusagen. Dann war ich in dieser Musikschule, habe das 2-3 Jahre gemacht. Dann kam unsere Tochter und dann war ich erstmal 1 Jahr raus aus allem Business. Ich hatte währenddessen schon angefangen, Lehrkräfte zu beraten, allerdings nicht so professionalisiert, sondern einfach so per Telefonat und mal hin und her schreiben. Da hatten sich dann die ersten Leute bei mir gemeldet, die davon gehört und gelesen hatten, dass ich raus war und die dann auch mal Tipps wollten. Und dann nach der Rückkehr aus meiner Elternzeit habe ich angefangen, das wirklich auch professionalisiert zu tun, das anzumelden beim Finanzamt und dafür auch Rechnungen zu schreiben. Und das war in der zweiten Jahreshälfte 2018. Von daher ist das für mich sehr gut zurückverfolgbar. Okay. Und seitdem mache ich das. Mittlerweile haben wir auch ein größeres Team von Festangestellten und Freelancern, sind also enorm gewachsen und haben schon mit weit über 2000 Lehrkräften zusammengearbeitet und deren berufliche Wege begleitet. Ja, wenn du diesen Podcast und unsere Arbeit verfolgst, dann wusstest du davon vielleicht schon so einiges. Ansonsten ist dir das möglicherweise neu und wenn du mehr Details willst, dann habe ich dir schon gesagt, wo du die findest. Jetzt ist das Ganze 10 Jahre her. Das zelebriere ich im Grunde hier mit dieser Podcast-Folge, denn der 30. April ist nah. Und es stellen sich Fragen in Bezug auf die Reflexion, beziehungsweise habe ich euch gefragt, was möchtet ihr denn von mir wissen, von mir, die ich jetzt 10 Jahre keine Lehrerin bin? Mir ist schon klar, ich habe da sicherlich irgendwie einen Sonderstatus. Ich bin jetzt hier die, die Lehrkräfte bei der beruflichen Neuorientierung coacht. Also ich bin jetzt nicht Arbeitnehmerin im klassischen Sinne und in irgendeiner Firma, sondern ich habe daraus ein Living gemacht, aus dieser ganzen Berufswechselgeschichte. Aber ich bin gestartet wie jede andere Lehrkraft auch, die den Beruf wechselt. Von daher hatte ich gleiche Bedingungen, naja, so ganz gleich. Es gibt ja immer individuelle Unterschiede. Wer weiß, ne? Aber ich habe beruflich die Reset-Taste gedrückt und bei Null angefangen. Insofern, wenn du jetzt heute sagst, naja, die hat gut reden, die hat jetzt hier ein großes Business mit Angestellten, dann möchte ich dir nochmal vergegenwärtigen, ich habe angefangen mit einem kompletten Nullstart, mit einem absoluten Reset und dementsprechend habe ich mir das aus eigenen Kräften aufgebaut. Und nicht, weil ich so privilegiert war oder irgendwelche Startvorteile hatte, sondern es war einfach schweineharte Arbeit. Und so kann eine andere Person sich auch mit harter Arbeit was aufbauen. Okay, starten wir also mit euren 10 Fragen. Und die häufigste, die mir ganz, ganz viele Leute geschrieben haben, die möchte ich direkt als allererstes beantworten. Das ist die Frage, hast du den Schritt je bereut? Ich gehe davon aus, dass jede Ex-Lehrkraft diese Frage kennt und sie auch ständig gefragt wird. Das ist sicherlich die, die am allermeisten gefragt wird. Kann ich beantworten mit einem klaren Nein. Ich habe es nie bereut, nicht eine einzige Sekunde in diesen 10 Jahren. Und je mehr ich darüber verstanden habe, warum ich ausgestiegen bin, umso weiter weg ist diese Frage für mich und alle Annahmen, die dieser Frage vorausgehen, auf denen diese Frage beruht. Also es ist eine komplett andere Gedankenwelt für mich. Nee, ich habe diesen Schritt niemals bereut. Es war eine vollkommen überfällige Korrektur meines Lebensweges und es geht immer nach vorne weiter und damit mache ich was. Also bereuen spielt keine Rolle in meinem Leben. Wenn ich irgendwo in meinem Leben rückblickend hätte eingreifen können, um zu sagen, da hätte ich was anders machen sollen, dann wäre das die Wahl für das Lehramt gewesen. Das bereue ich rückblickend, dass ich mich eingeschrieben habe für das Lehramt Englischgeschichte. Alles andere war ein totaler Automatismus, war ein langes Learning, war ein riesen Pain in the ass, aber auch mit viel Wachstumserfahrung, ganz viel Selbsterkenntnis. Ich kann aber nicht sagen, ja, das waren alles für mich wichtige Lebenserfahrungen und heute ist alles gut. Nee, ich hätte mir diese Erfahrungen schon gerne erspart. So im Lehrberuf auf Granit zu beißen. Also ich hätte diese Lebenserfahrung nicht gebraucht. Ich hätte mein Leben wunderbar ohne diese Erfahrung führen können. Von daher kann ich nicht sagen, ach, es ist alles gut. Ich hätte an keiner Stelle je was anders machen wollen. Am allerwenigsten habe ich den Schritt aus dem Lehrberuf bereut, to be honest. Und das ist kein Gewettere gegen den Lehrberuf per se, sondern einfach, weil es mir so glasklar ist, dass dieser Beruf zur jetzigen Zeit in diesem Gefüge für mich ganz persönlich nichts ist. Das weiß ich aus tausend verschiedenen Blickwinkeln, aus Millionen gedachten Gedanken. Es ist einfach glasklar. Von daher kann ich das nicht bereuen. Okay, Frage Nummer 2. Was müsste in Schule passieren, damit du zurückkommst? Das gliedert sich so ein bisschen an Frage Nummer 1. Also ich würde unter keinen Umständen zurückkommen. Und auch das ist wieder nicht Gewettere gegen den Lehrberuf, sondern das ist einfach meiner Selbstkenntnis geschuldet. Ich weiß einfach, dass ich auch an einer tippitoppi geführten, ressourcenstarken, top ausgestatteten Traumschule nicht glücklich würde in dieser Rolle, weil diese Rolle nicht zu dem passt, was ich von meinem Leben möchte, was ich ganz persönlich brauche. Und das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen, das macht mich auch nicht zu einer Kinderhasserin. Mir sind nach wie vor dieselben Werte wichtig wie als Lehrerin: Bildung und Teilhabe, Wachstum, Partizipation an der Gesellschaft, Demokratiebildung, Nachhaltigkeitsbildung. Das alles ist mir genauso wichtig wie vorher und deswegen kann ich jetzt ein stimmigeres Leben führen, weil ich nicht in dieser ständigen kognitiven Dissonanz leben muss, weil ich weiß, was mir wichtig ist, aber es in meinem Alltag nicht tun kann. Heute weiß ich, was mir wichtig ist und ich kann es in meinem Alltag tun. Ich kann es tun als Mutter und ich kann es tun als Partnerin und als Coach und als private Isabel. Ich lebe heute viel kongruenter zu meinen Werten. Und auch an der tollsten Tippitoppi-Schule wüsste ich, es gäbe diese kognitive Dissonanz und ich könnte nicht so leben und arbeiten, wie ich ganz persönlich das brauche. Dementsprechend, es könnte Gott weiß was passieren. Ich würde nicht zurückkommen in Schule, weil ich weiß, es ist nicht meine Rolle. Ich möchte das nicht für mein Leben. Gleichzeitig hoffe ich, dass es viele Leute gibt, die das aber möchten für ihr Leben. Und ich will damit nicht den Lehrberuf an sich schlecht reden. Ich bin total dankbar für engagierte Lehrkräfte, die ein hohes Arbeitsethos haben, die auch ihre Grenzen wahren können und müssen nicht perfektionistisch sein, aber ihnen sollen die Kinder wichtig sein und ihr Stoff wichtig, meinetwegen auch und so. Ne? Wir brauchen gute, engagierte Lehrkräfte und ich bin unfassbar dankbar dafür, wenn meine Tochter von solchen Lehrkräften unterrichtet wird. Aber mein Beitrag ist es nicht. Und das kann ich heute mit aller Klarheit sagen. Von daher, Thema Schule für mich nur noch von außen in der Begleitung von Lehrkräften. Die Frage 3. Was vermisst du? Ja, es gibt auch Dinge, die ich vermisse. Weißt du, wann mir das besonders klar wird? Wenn ich mit meiner 7-jährigen Tochter auf dem Sofa sitze und wir gucken The Voice Kids. Du kennst bestimmt die Sendung The Voice Kids, ne? Das ist, wenn so Kinder zwischen, ich denke, die Jüngsten sind 6 und die Ältesten wahrscheinlich so 17, ne? Sonst wäre es ja The Voice Erwachsene. Wenn Kinder zwischen 6 und 17 auf der Bühne über sich hinaus wachsen und dann so richtig krasse Stimmen auspacken und ganz emotionale Momente schaffen. Und dann laufen bei mir die Tränen und ich fühle mich erinnert an so manche Schulmomente und ich nenne die The Voice Kids Momente. Gleichzeitig blenden die The Voice Kids Momente ja alles andere aus. Es ist eine auf die Spitze gebrachte Romantisierung, ein Resultat von unfassbar viel Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Also man hat alles andere nicht gesehen, aber man sieht diesen einen Moment, dieser Minimalauslese von Kindern, die da jetzt vor der Kamera stehen. Alles andere hast du nicht mitbekommen. Und natürlich gibt's das in der Schule auch, bei irgendwelchen Aufführungen oder wenn ein Kind über sich hinauswächst oder ein Kind vor der Klasse was präsentiert oder ein Kind ganz besonderen Mut beweist oder auf Klassenfahrt oder was auch immer. Es gibt ja oft The Voice Kids Momente in Schule. Und das sind ja auch die, die einen Lehrkraft bleiben lassen. Also zumindest mich, ne? Weil man sich ja einredet, ach, aber dafür tue ich's. Ja, ist sicherlich auch eine kognitive Verzerrung des Gehirns, weil man sich vorgaukelt, dass eigentlich fast die ganze Zeit solche Momente wären im Lehrberuf. Für mich war das jetzt nicht Alltag. Also es gab vielleicht 5% The Voice Kids Momente am Tag und 95% belastende, stressige, frustrierende Momente. Okay, vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Also neutrale Momente gibt's ja auch ganz, ganz viele, wo man halt so seinen Job tut. Aber bei mir überwogen die Negativmomente definitiv die Positivmomente. So, aber diese The Voice Kids Momente, diese Rähmchen-Momente, wo man Fotos an seiner inneren Wand hat und die sind so eingerahmt in der Hall of Fame der schönsten Lehrkräfte-Momente. Das vermisse ich schon. Und die habe ich sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen gehabt als Lehrkraft. Es gab nette Kollegiumsmomente. Das waren interessanterweise nie Momente, wo man gelingende Zusammenarbeit hatte, denn das gab es bei uns ganz, ganz wenig. Das waren eher so Feiermomente, denn ich hatte ein ziemlich feierwütiges Kollegium. Die waren gut im Karneval feiern und gut im Begehen von Ritualen, also Verabschiedungen oder Weihnachtskollegiumskreis mit gemeinsamen Liedersingen und sowas. Da gab es so ein paar treibende Kräfte, denen bin ich total dankbar. Und dann hatte man kurz so das Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas Größerem. Mittlerweile weiß ich, man darf Zugehörigkeit nicht mit Anpassung verwechseln. Nur weil man dabei sitzt und sich in etwas hineingestutzt hat, heißt das noch lange nicht, dass man zugehörig ist. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Aber ich hatte schon auch diese Momente, ja, die ich auch heute rückblickend romantisiere, wo ich sage, ach, das war aber echt nett. Und guck mal, jetzt wurde zum Beispiel kürzlich mein Klassen-Co-Leiter verabschiedet in den Ruhestand. Mit dem hatte ich eine Klassenleitung und wir waren gemeinsam auf Klassenfahrt und so. Der war so ein totales Urgestein, ganz charismatischer Typ. Die Kinder und Kollegen haben ihn geliebt und ich auch, bin nach wie vor mit ihm befreundet und der wurde jetzt verabschiedet, natürlich ohne mich, ich bin ja seit 10 Jahren raus, aber mit dem ist wirklich so eine Ära jetzt in Pension gegangen, ne? Und dann kam noch mal eine ehemalige Kollegin auf mich zu und hat gefragt, hey, wir verabschieden XY und möchtest du nicht eine kleine Videobotschaft aufnehmen für den? Die spielen wir dann ein in der Kollegiumsgesamtkonferenz. Habe ich gemacht und war so voller Wehmut, weil ich dachte, oh ja, also so sowas ist wirklich schön, dass das so gewürdigt wird und so. Ja gut, ich hatte auch meine 5 Minuten Spotlight bei meiner Verabschiedung. Für mich war es eher ein unangenehmes Erleben und ja, es ist alles doch irgendwie verklärt und verzerrt. Und ja, ich vermisse so ein paar Sahnehäubchen. Den Alltag vermisse ich nicht. Und ich merke, gerade so, seit meine Tochter eingeschult ist, die ist jetzt in der 2. Klasse und wir haben jetzt so ganz viele kleine Mädels immer hier ein- und ausgehen bei uns, also alles so 7-Jährige, 8-Jährige und ich merke, wie ich das total genieße, wieder mit Kiddies zu tun zu haben und mit denen was zu machen und zu unternehmen und mit meiner Tochter Quatsch zu machen und aber auch mit diesen Grüppchen von Mädels und Jungs und wo ich auch merke, das kann ich, das habe ich durch meinen Beruf gelernt, aber das mag ich auch privat total gerne. Aber im professionellen Kontext mit einer Zielvorgabe, wo es natürlich auch Personen gibt, die diese Zielvorgabe nicht erfüllen und die ich bewerten muss und die ich selektieren muss, nee, das vermisse ich sowas von gar nicht. Aber diese authentischen Begegnungsmomente, die kann ich mir auch im Privaten holen. Dazu muss ich echt nicht mehr Lehrkraft sein. Ist ressourcenschonender für mich. Okay, Frage 4. Wie gehst du mit Existenzängsten um? Ja, ich bin ja nun heute selbstständig und ich bin nicht nur Alleinunterhalterin, wollte ich gerade sagen. Ich bin nicht nur Einzelunternehmerin, sondern ich bin Geschäftsführung eines Unternehmens. Ich habe mehrere Angestellte, beziehungsweise ich und mein Mann haben mehrere Festangestellte und wir haben auch noch eine Traube von Freelancern, die uns zuarbeitet. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, das ist eine Verantwortungshausnummer. Das ist dann doch was anderes, als Lehrkraft zu sein. Ich will die Verantwortung einer Lehrkraft nicht runterspielen, aber man ist abhängig beschäftigt und die Verantwortung, auch wenn sie im Daily Business in ihren Tasks manchmal ausufert, ist die Verantwortung dann doch durch die Rolle klar begrenzt. Das muss man lernen, zu differenzieren zwischen der Rolle und der Privatperson. War sicherlich auch eine Schwierigkeit, die ich als Lehrkraft hatte, durch mein hohes Arbeitsethos und Vermischung von privaten Motiven und Werten mit der Rolle, da keine Klarheit und Abgrenzung hinzubekommen. Aber letztlich gibt die Rolle Lehrkraft einen klaren Verantwortungsrahmen vor. Und dazu muss man sich positionieren und diesen Rahmen und diese Grenzen verteidigen. Heute sehe ich das relativ straight, denn meine Verantwortung ist deutlich gewachsen und ist deutlich ausufernder in alle möglichen Arbeitsbereiche und verlangt mir viel mehr ab, Klarheit zu haben, mich abzugrenzen, mich zu positionieren, mich gesund zu halten und handlungsfähig zu bleiben, denn wenn ich das nicht schaffe, dann sind wir alle platt. Let's face it. Das heißt, ja, es gibt natürlich Existenzängste, aber die spüre ich ja jetzt nicht jeden Tag so wie auf Messers Schneide. Ich habe mir ja was Nachhaltiges aufgebaut. Also das hat natürlich auch mit der Struktur eines Business zu tun, ob man jeden Tag Existenzängste verspüren muss oder nicht. Wir sind da nicht naiv und wir sind da auch nicht verantwortungslos, sondern wir wollen natürlich für unsere Mitarbeiter auch nachhaltig planen, damit uns allen nicht morgen die Existenz entzogen ist, weil wir irgendwas leichtsinnig geplant haben. Das heißt, wir, wenn ich wir sage, dann mein Mann und ich, haben damit viel Erfahrung an unserem gesamten Existenzmodell gearbeitet, sodass wir nicht täglich Existenzängste haben müssen. Aber wir müssen schon ständig wachsam sein und immer handlungsfähig und lösungsorientiert bleiben. Wenn du wissen möchtest, wie ich das schaffe, dann hör bitte rein in Folge 50 dieses Podcasts. Da mache ich dich vertraut mit den 5 Säulen der Sicherheit. Das ist ein Modell, das ich entwickelt habe, ja tatsächlich, das ist ein Coaching-Tool, was ich entwickelt habe, mit dem wir auch mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten, wenn es nämlich darum geht, deren Sicherheit zu verbreitern, jenseits der Verbeamtung andere Sicherheiten aufzubauen und dann weißt du, auf welchen Säulen ich meine Sicherheit aufbaue und Risiken diversifiziere. Beispiele sind mein Netzwerk. Ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk und alleine die Existenz von Kontakten wiegt mich schon in Sicherheit, dass ich im Fall der Fälle weiß, an wen ich mich wenden kann. Ich habe mich natürlich um meine Finanzen und Versicherungen gekümmert. Ich weiß, ich habe da ein Gesamtkonzept, das für mich arbeitet und ich weiß aber auch, ich bin gut beraten, beziehungsweise fühle ich mich gut beraten und wenn ich irgendwo Handlungsbedarf sehe, dann weiß ich, mit wem ich dazu sprechen muss, weil ich auch nicht für Alex Expertin sein kann. Also ich bin Geschäftsführung eines Business, ich musste mich in 1000 neue Themen einarbeiten, aber ich kann nicht auch noch Finanzexpertin werden. Also man muss irgendwann davon loslassen, alles selbst zu machen, um zum Beispiel Geld zu sparen. Das ist aus meiner heutigen Sicht als Selbstständige totaler Quatsch, wenn man alles selbst machen will, weil man vermeintlich Ressourcen schonen will. Das Gegenteil ist der Fall. Man gräbt sich seine Kernressourcen ab, dadurch, dass man jeden Scheiß selbst machen will und sich noch nicht mal damit auskennt. Und dann endet man darin, dass man Dinge nicht abgegeben hat, aber sich trotzdem nicht gut damit fühlt, weil man war ja gar nicht Expertin darin, das selbst zu gestalten. Also ich lagere großzügig Themen aus an unser ExpertInnen-Netzwerk. Wir lassen uns vielfach gegen Geld helfen und es fühlt sich richtig gut an, weil ich weiß, dadurch schone ich meine eigenen Kernressourcen und kann die nutzen für mein Kernbusiness, nämlich die Arbeit mit meinen Kundinnen und Kunden und die Arbeit daran, ja, dass wir auch morgen noch Umsatz machen, ne? Also, wenn du noch weitere Säulen kennenlernen möchtest, dann hör rein in die Folge 50, dann bekommst du einen Einblick, wie auch du dein Sicherheitsfundament verbreitern kannst und die Antwort darauf, warum ich nicht täglich schlaflose Nächte habe aufgrund von Existenzängsten. Frage 5. Wie hat sich dein Selbstbild verändert? Spannende Frage, die darauf beruht, dass man ein professionelles Selbstbild als Lehrkraft hat und ja dann ein anderes gewinnt, wenn man viele Jahre in anderen Kontexten tätig ist. Das ist aus meiner Erfahrung tatsächlich so. Also, wenn ich das mal so summiere, als Lehrkraft habe ich mich permanent falsch gefühlt. Falsch und schuldig. Ich hatte immer das Gefühl, ich mache das hier nicht richtig. Warum machen die anderen das anders und es scheint ihnen viel leichter zu fallen? Ich habe zwar gemerkt, ich komme bei den Schülerinnen und Schülern gut an und die mögen mich, aber ich hatte immer Schuldgefühle, dass ich es eigentlich ja anders machen müsste. Ich müsste strenger sein, ich müsste die Schulregeln konsequenter einfordern, ich müsste. Eigentlich stehe ich gar nicht dahinter, ich sollte dahinter stehen, warum stehe ich nicht dahinter, ich bin keine richtige Lehrkraft. Also ich habe mich permanent schuldig gefühlt und nicht richtig. Und das hat natürlich enorm an meinem Selbstwertgefühl genagt. Heute weiß ich, ich bin hier, wo ich bin, weil ich es mir erarbeitet habe und weil ich es gut kann. Deswegen bin ich da, wo ich bin, weil ich gut in dem bin und andere das auch finden, mir täglich zurückspiegeln, was sie durch mich erreicht haben, wie dankbar sie mir und unserem Team sind. Und ich weiß, das habe ich mir erarbeitet, weil ich bin, wie ich bin. Und das zahlt enorm auf Selbstwertgefühl ein, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Von daher, es hat mir total gut getan, etwas zu tun, von dem ich grundsätzlich weiß, da ist eine hohe Kongruenz und da weiß ich, das kann ich. Beziehungsweise musste ich das ja erst erfahren, dass ich das kann. Aber das zeigt sich mir ständig und bestätigt mich darin, dass ich gut so bin, wie ich bin. Ich bin weitaus lösungsorientierter und pragmatischer geworden. Ich habe ein gesteigertes Experten-Selbstbewusstsein, auch wenn ich definitiv weiß, wo meine Grenzen sind und wo ich noch lernen muss und möchte, weiß ich, das, was ich tue, das mache ich schon ganz schön anständig. Das ist nämlich auch ein Wert von mir. Ich möchte Qualität liefern. Das soll wissenschaftlich fundiert sein. Das soll Hand und Fuß haben. Und es soll Kundinnen und Kunden positiv überraschen und eigentlich ständig darin bestätigen, wow, ja, hier wird gute Arbeit geleistet und das hilft mir. Das wird mir auch ständig zurückgespiegelt und darum habe ich mir ein gewisses Experten-Selbstbewusstsein mittlerweile zugelegt. Muss auch sein. Wäre ja schlimm, wenn ich heutzutage immer noch von Selbstzweifeln zerfressen wäre. Wie soll das Business da überleben? Okay, also ich habe ein gewisses Standing. Ich habe ein Mordspersönlichkeitswachstum durchlaufen, dazu gleich noch zum Punkt Selbstständigkeit. Also das muss einfach sein als Selbstständiger. Ich kenne mich viel besser, natürlich auch durch meine Coaching-Ausbildung und die Selbsterfahrung, die damit einhergeht. Aber ich reflektiere natürlich immer weiter, was passiert mit dem Lehrberuf, was passiert mit Lehrkräften, was braucht man, um sich kennenzulernen? Wie ist das bei mir? Also ich bin enorm gut durchreflektiert, ne? Ich weiß, in welche Fallen ich tappe und warum. Ich bin sehr viel gnädiger mit mir, trotz hohem Anspruch. Aber ich kann damit umgehen, dass die Dinge nicht perfekt sind. Ich weiß, wo Schluss ist. Ich weiß, Feierabende zu machen. Ich weiß, Wochenenden wahrzunehmen. Und ich glaube, ich könnte in keinem anderen abhängig beschäftigten Beruf so viel für meine Tochter da sein, wie ich das jetzt kann. Ich habe eine hohe Erwartung, selbstwirksam zu sein. Also ich kenne meine Ressourcen und ich vertraue in sie. Ich weiß, auch wenn morgen die Welt untergeht, ich habe eine ganze Menge im Rucksack, um mich frei zu strampeln. Ich weiß, ich kann einiges und ich habe auch schon einiges erlebt und bewältigt, was mir dabei helfen wird, auch zukünftige Herausforderungen zu meistern. Selbstwirksamkeitserwartung nennt sich das im Coaching-Sprech. Und ja, dadurch weiß ich, worauf ich bauen kann. Und das ist im Grunde so eine Art Versicherung für mich. Das bringt mich zur nächsten Frage, der Frage Nummer 6. Und das ist, was sind deine Learnings aus der Selbstständigkeit? Ich bin ja nun tatsächlich 10 Jahre genau selbstständig, unterbrochen von einem Jahr mit Babypause. Und die war direkt, bevor ich begonnen habe, mich mit der Beratung von Lehrkräften selbstständig zu machen. Denn, let's be honest, ein Jahr aus seinem eigenen Business abtauchen, das ist ein Todesstoß für ein Business. Dementsprechend kannst du dir schon mal vorstellen, also Selbstständigkeit und Lebensplanung gehen Hand in Hand. Was kann man sich als Selbstständiger leisten an Lebensplanung und was nicht? Gleichzeitig eröffnet es natürlich viele Freiheiten in der Lebensplanung. Grundsätzlich ist zu sagen, es gibt keine radikalere Verantwortungsverpflichtung als selbstständig zu sein. Denn alles, was du tust oder nicht tust, hat direkte Auswirkungen auf deine Existenz. Alles, was du unterlässt, hat Auswirkungen. Alles, wovor du Ängste hast, wovor du Hemmungen hast, hat direkte Auswirkungen auf dein Business oder eben das, was du tust. Das wünscht man sich als Lehrkraft ja in der Regel, dass das eigene Tun mehr Impact hat. Das hast du natürlich als Selbstständiger, aber absolut radikal. Das heißt, auch jeden Bock, den du schießt, der fällt dir sofort auf die Füße. Es heißt also in der Selbstständigkeit, schwimm oder stirb. Also, lern schwimmen. Und das bedeutet, du musst ein ziemlich steiles Persönlichkeitswachstum hinlegen. Denn natürlich bin ich nach dem Lehrberuf so gestartet in die Selbstständigkeit, wie es die meisten tun und unterschätzen das und denken, ja, das wird dann schnell schwarze Zahlen schreiben. Was da aber tatsächlich dazu gehört, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Und dass das nicht nur so ein bisschen Handwerkszeug ist, dass man sich steuerlich auskennen muss und Buchhaltung erlernen und ein bisschen Marketing erlernen, sondern dass das wirklich an die privatesten Ängste und Vorbehalte und Mindset-Hürden geht, das hatte ich so nicht erwartet. Aber ja, es ist so, denn diese Dinge bestimmen die Funktionalität des Businesses. Dementsprechend, ja, war ich mit vielen Dingen konfrontiert, die ich als Lehrkraft so kultivieren konnte. Also, wo ich mich als Lehrkraft drumrum drücken konnte. Elternanrufe, die unangenehm sind. Manche Dinge dann eher schriftlich kommunizieren oder vielleicht auch nicht so richtig kommunizieren. Alles, was ineffizient ist an Kommunikation oder an sozialen Ängsten oder sowas, was ich als Lehrkraft noch mehr oder weniger mir erlauben konnte, weil es keine direkten Einflüsse auf meine Bezüge hatte. All das musste ich in der Selbstständigkeit bearbeiten. Ich habe zum Beispiel ganz oft im Coaching die Situation, dass jemand sagt, er oder sie hat Angst vor Anrufe tätigen. Also es gibt da so eine Art der Sozialphobie, die bezieht sich auf Telefonieren, Telefonphobie, weil man nicht so richtig einschätzen kann, wie beurteilt das Gegenüber am anderen Ende der Leitung mich jetzt. Ist also eine Art der Sozialphobie, ne? Ich sehe dessen Mimik nicht, ich weiß nicht, wie bewertet der mich, das macht es mir noch viel schwerer, zum Telefon zu greifen. Und klar, wenn du dich bewerben willst irgendwo, dann macht es schon Sinn, irgendwie auch mal anzurufen und vorab ein paar schlaue Fragen zu stellen, um dich schon mal ins Gespräch zu bringen. Und wenn du damit schon ein Problem hast, dann wird das deinen Bewerbungsprozess enorm ausbremsen. Und mit solchen Situationen, da kann man sich im Lehrberuf vielleicht noch drum drücken, indem man Eltern einbestellt zur Sprechstunde oder eher so E-Mail-Ping-Pong macht, ist dann zwar nicht elegant, aber geht irgendwie. Aber das geht überhaupt nicht mehr, wenn du selbstständig bist. Dann machst du am laufenden Band Anrufe, unangenehme Anrufe, Reibungsgespräche, musst Dinge regeln, musst Dinge aus dem Weg schaffen, damit die Sachen laufen. Ja, wenn du das nicht tust, dann krepiert dein Business. So, ne? Also ist alles rächt sich und ich musste einfach auch 100-fach effizienter werden. Ich muss mir eingestehen, als Lehrkraft war ich das nicht. Ich habe da richtig viel gearbeitet natürlich. Das lag aber auch an ganz viel Prokrastination und an Ineffizienz. Meine Reihenplanung rückblickend, die bestand eigentlich von Planung von Stunde zu Stunde, weil ich natürlich auch so hohe emotionale Hürden hatte, dass ich gar nicht effizient planen konnte. Denn Prokrastination ist eigentlich ein emotionales Problem und keins von mangelnder Pomodoro-Technik oder sowas, ne? Das kannst du dir aber als Selbstständiger nicht leisten. Ich musste unglaublich effizient beginnen, meine Zeit zu managen, denn du hast ja keine vorgegebene Struktur, es gibt keinen Stundenplan, es gibt kein Schuljahr, es gibt noch nicht mal einen festen Tagesablauf. Du könntest jeden Tag was anderes machen oder gar nichts tun oder jeden Tag 24 Stunden durcharbeiten. Und wann was passiert, es ist alles durch dich bestimmt. Dementsprechend habe ich es mir zu eigen gemacht, akribisch zu planen, Monate im Voraus, von Woche zu Woche, Wochen im Voraus, von Tag zu Tag. Ich arbeite mit effektivem Time-Blocking und mache im Grunde jeden Tag eine Evaluation und eine Priorisierung meiner Aufgaben und baue die so in die Schulzeiten meiner Tochter ein. Genau, denn wenn meine Tochter nach Hause kommt, dann fällt für mich in der Regel der Griffel und dann bin ich für sie da. Es sei denn, ich habe Live-Coachings im Nachmittag, was auch ein-, zweimal die Woche vorkommt. Dann, klar, ich habe ja auch noch einen Partner, ne? Also wir sind ja gleichberechtigt für die Betreuung unserer Tochter zuständig. Ist übrigens auch durch die Selbstständigkeit überhaupt möglich, dass wir zwei Selbstständige sind, die ja komplett gleichberechtigt die Zeit aufteilen und Fahrdienste machen, Kindergeburtstage organisieren und all so ein Kram, ne? Also Care-Arbeit sich teilen. Und für mich ist aber klar, ich möchte durch sein mit meiner Arbeit, wenn meine Tochter aus der Schule nach Hause kommt. Das ist meistens so um 15.30 Uhr und dann mache ich auch nichts mehr. Es sei denn, es ist noch irgendwas, was wirklich, wirklich, wirklich ich nicht geschafft habe und was unbedingt fertig sein muss, ist aber selten so, ehrlich gesagt. Die Wochenenden habe ich auch frei. Das heißt, ich quetsche super viel Arbeit in die Zeit zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr und habe dann ein bis zwei Tage die Woche noch bis 19 Uhr, sage ich mal. Das verlangt mir ab, mich enorm zu strukturieren und durchzupriorisieren. Und das hat mir aber auch das Muttersein beigebracht. Wenn ich alle Zeit weiterhin so zur Verfügung gehabt hätte wie vor dem Kind, dann wäre ich in einer viel höheren Versuchung, Arbeit auch ausufern zu lassen. Und habe das dann eben als Lehrkraft auch getan, ne? Das mache ich heutzutage nicht mehr, obwohl ich deutlich mehr Verantwortung trage. Aber ich weiß ja auch, ich habe ein super leistungskräftiges Team im Rücken und da kann ich delegieren. Delegieren musste ich also auch lernen. Ist zwar schön, wenn man alles selbst kann, aber es ist mega ineffizient und trägt auch dazu bei, dass Businesses nicht effizient arbeiten. Das heißt, ich kann es mir als Geschäftsführerin überhaupt nicht leisten, E-Mails selbst zu beantworten, also zumindest nicht die meisten, manche schon, ne? Aber ich kann es mir nicht leisten, mich mit Buchhaltungsbelegen zu befassen. Für all das muss man sich Hilfe zulegen. Das ist ja Geschäftsführerzeit. Also du kannst das nicht, das ist unfassbar teure Zeit, ne? Du kannst nicht Leute auf Instagram kostenlos beraten und so ein Kram, was man alles noch machen kann, wenn man Einzelunternehmer ist. Und dann kommen auf Instagram Nachrichten und hast du nicht mal einen Tipp und so, ja gerne, würde ich ja, aber sorry, meine Geschäftsführerzeit ist dafür zu wertvoll. So lernst du zu denken als Selbstständiger und so musst du auch denken, denn sonst gehst du unter, weil das Thema Grenzen setzen unfassbar wichtig wird. Wie gesagt, Grenzen, die man vielleicht als Lehrkraft sich noch leisten konnte, nicht zu setzen, auf Kosten der eigenen Gesundheit. Das kann man sich als Selbstständiger nicht mehr leisten, auf Kosten der eigenen Gesundheit und auf Kosten der Existenz aller Beteiligten. Hinzu kommt der Fun Fact, der deutsche Staat hasst offenbar Selbstständige, denn schwerer könnte man es einem Unternehmen von den gesetzlichen und bürokratischen Rahmenbedingungen wohl kaum machen. Gleichzeitig liebt der deutsche Staat offenbar abhängig beschäftigte ArbeitnehmerInnen, und BeamtInnen sowieso. Denn alleine, wenn man sich das Arbeitsrecht anschaut, dann sind diese Personen so gut abgesichert. Das erscheint einem als Beamter nicht so, wenn man auf die ArbeitnehmerInnenwelt guckt. Es ist aber so. Und das wird mir insbesondere bewusst, da ich selbstständig bin und null abgesichert bin. Null, 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 nada durch den deutschen Staat und alles selbst machen muss. Und dabei ist es vollkommen irrelevant, dass ich Arbeitsplätze schaffe. Kleiner Rant am Rande. Aber zusammenfassend muss ich schon sagen, ich bin sehr, sehr happy als Selbstständige und weiß aktuell auch nicht, wenn sich zukünftig was verändert, wie ich wieder abhängig beschäftigt sein könnte und mich wieder in so ein Gefüge einbringen könnte, weil ich schon sehr von den Freiheiten der Selbstständigkeit profitiere und das liebe, bei allen Herausforderungen, die es mit sich bringt. Das bringt mich zur Frage 7 und die ist: Ist deine berufliche Zukunft offen? Kannst du dir vorstellen, nochmal was anderes zu machen? Ja, definitiv. Also, ob ich bis zum Rentenalter, Pensionsalter, habe ich ja nicht, ne? Ist ja als Selbstständiger mir überlassen, wann ich den Griffel fallen lasse, beziehungsweise meiner Vorsorge überlassen, wann ich mir leisten kann, den Griffel fallen zu lassen. Wenn das irgendwann der Fall sein sollte, ich weiß nicht, ob ich dann noch Lehrkräfte coache. Ich tue das enorm gerne. Ich habe mir damit einen großen Expertenstatus aufgebaut und ja, das macht mir Spaß. Das ist meiner aktuellen Lebenssituation auch dienlich. Ich habe keinen Grund, aktuell etwas anderes zu tun. Aber muss ich das? Schön ist es ja immer, wenn man Dinge freiwillig tut und sie nicht tut, weil man es muss. Und vielleicht ändert sich die Situation in den nächsten 10 Jahren, weiß ich ja nicht. Und dann entscheide ich mich für etwas anderes. Ich bin ein wachstumsorientierter Mensch, ich bin entwicklungsorientiert, ich lerne gerne dazu. Und es kann sein, dass sich auch beruflich bei mir zukünftig was verändert. Das wäre Glaskugellesen. Mir ist auf jeden Fall wichtig, dass ich mir eine Situation schaffe, wo ich nicht in etwas verharre, was ich eigentlich nicht mehr will. Das hatte ich schon als Lehrkraft und das wird mir nicht nochmal passieren. Das heißt, ich bleibe agil, ich bin gut vernetzt, ich entwickle mich weiter, ich hole mir neue Impulse und wenn das bedeutet, dass ich in einem zeitlichen Horizont von 5 bis 15 Jahren, wer weiß, meine Arbeit verändern werde, dann ist das so, weil ich Bock drauf habe. Ich komme hiermit zur Frage Nummer 8. Und das sind Fragen zur Lebensqualität. Wie hat sich deine Gesundheit entwickelt? Wie managst du die Work-Life-Balance? Wie kommst du ohne die Ferien klar? Okay, also, wie hat sich meine Gesundheit entwickelt? Als Lehrkraft hatte ich eine ganze Menge stressinduzierte Wehwehchen. Beziehungsweise Wehwehchen ist ein bisschen understated. Ich hatte auch ausgewachsene psychosomatische Erkrankungen. Und habe unter dem Stress auch eine chronische Erkrankung entwickelt, nämlich eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Ist stressinduziert tatsächlich und die wird man auch in der Regel nicht mehr los sein ganzes Leben lang. Das heißt, diese Erkrankung habe ich immer noch, aber ich bin enorm gut eingestellt und meine psychosomatischen Erkrankungsbeschwerden sind komplett ausgeheilt. Also es hat ungefähr so 3 Jahre gedauert, würde ich sagen, nach Kündigung des Lehrberufs, dass ich da symptomfrei war und dass ich das Gefühl hatte, Schule ist raus aus meinem System. Dementsprechend geht es mir aktuell körperlich sehr gut. Klar, ich bin jetzt Mitte 40, da sind so ein paar Dinge am Körper, die klemmen so langsam, ne? Und ich habe auch eindeutig einen Sitzberuf. Also ich bin wahnsinnig viel am Bildschirm. Und ehrlicherweise arbeite ich jetzt auch mit Sport nicht besonders gegen den körperlichen Verfall an. Aber ich gehe zum Tanzen, das ist mein Hobby. Ich gehe täglich mit dem Hund, ich bin mit meiner Tochter mit dem Fahrrad draußen und solche Dinge. Damit bin ich aktuell fein, soll ja auch nicht in Stress ausarten. Worauf die Frage nach der Gesundheit ja wahrscheinlich vorwiegend abzielt, ist der Mental Health Aspekt. Und da muss ich sagen, der Ausstieg aus dem Lehrberuf hat mir unendlich gut getan. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ich in diesem Beruf geblieben wäre. Beziehungsweise wüsste ich das ziemlich genau. Ich wäre in mindestens einen Burnout geschlittert. Wenn ich wieder zurückgekommen wäre, in einen zweiten, wer weiß, vielleicht wäre ich dauerhaft dienstunfähig oder teildienstfähig oder so. Also das mag ich mir nicht ausmalen. Wie ist es mit anderen Dingen wie Work-Life-Balance? Habe ich eigentlich schon viel zu gesagt, dass ich da sehr gut meine Grenzen setzen kann, obwohl als Selbstständiger ja eigentlich die Zeit komplett unstrukturiert ist, aber das habe ich sehr gut im Griff. Und wie kommst du ohne die Ferien klar? Das ist für mich eine Frage aus einer anderen Welt, aus einer anderen Erlebenswelt mittlerweile. Also ich denke nicht mehr so. Klar, Ferien betreffen mich nach wie vor, aber ich habe deutlich, deutlich weniger. Kann ich ja gleich noch was zu sagen. Nur die Motivation, die hinter dieser Frage steckt, oder die Denke, die hinter dieser Frage steckt, das kann ich noch nachvollziehen, weil ich es kannte, aber es ist nicht mehr Teil meiner emotionalen Welt, auf Ferien hinzuleben. Weil ich nicht mehr so auslaugend arbeite, dass ich nur noch mich von Ferien zu Ferien schleppe oder von Wochenende zu Wochenende, was mich dann so bedürftig gemacht hat für Ferien, wo ich dann Tage abgezählt habe oder jetzt im Mai kommen die Brückentage. Da habe ich dann gedacht, oh ja, der Mai, der hat hier immer schön die Brückentage, der ist gar nicht so schlimm wie die anderen. Das ist für mich eine Erlebenswelt, die kenne ich nicht mehr. Von daher, ich habe als Selbstständige so viel Ferien, wie ich mir nehme. Und ich nehme mir in der Regel weniger Ferientage als der gesetzliche Mindestanspruch für ArbeitnehmerInnen. Das ist in der Regel so 22 Tage, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Vertraglich vereinbart machen die meisten Firmen deutlich mehr. 28 Tage oder 30 Tage ist Usus. Und so viele Ferientage habe ich oder nehme ich mir definitiv nicht als Selbstständige. Brauche ich aber nicht und möchte ich nicht. Das bringt mich natürlich in die Herausforderung, dass meine Tochter, die ja jetzt schulpflichtig ist, mehr Ferien hat als ich. Dementsprechend schöpfen wir natürlich Betreuungen aus, Ferienbetreuung und alles möglich, damit ich arbeiten kann oder wir arbeiten können. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Ich kann mir zwischendurch auch mal einen Tag frei machen. Ich, so Ferien am Stück, das kenne ich nicht mehr. Also wir machen einen Sommerurlaub von vielleicht 10 Tagen, 14 Tagen und längere Perioden, das gibt es so nicht mehr. Ich könnte es aber, alleine der Gedanke, ich könnte es, wenn ich es gut plane, hilft mir schon. Und wenn ich mal einen Tag brauche oder auch mal einen Mental Health Tag, dann kann ich mir den arrangieren. Von daher, das werden sehr, sehr viele Ex-Lehrkräfte kennen und bestätigen es mir auch, dieser Gedanke, oh, dann habe ich ja weniger Ferien, der wird sofort irrelevant in einem anderen Beruf, der weniger belastend ist. Da kommt man hervorragend damit klar, was man an ganz normal vertraglich vereinbarten Urlaubstagen hat in der Regel. Und wenn das nicht so ist, dann sollte man sich echt überlegen, ob das den preiswert ist, diesen Job beizubehalten. Dazu kommt, in anderen Jobs werden Überstunden natürlich erfasst und die kann man dann in der Regel auch abfeiern als zusätzliche freie Tage, ne? Von daher, ich komme wunderbar ohne die Ferien klar. Okay, Frage 9. Würdest du noch einmal Lehrerin werden? Klares Nein. Denke, das ist jetzt wenig überraschend nach all dem, was ich schon erzählt habe. Wenn ich irgendwo in mein Leben korrigierend eingreifen könnte, dann wäre das in der Situation, wo ich mich fürs Lehramt eingeschrieben habe. Klar, heutzutage habe ich eine Tätigkeit, die darauf aufbaut, dass ich mal Lehrerin war. Ich arbeite mit Lehrkräften. In einem anderen Leben, bei einem anderen Bildungsweg, bei einer anderen Berufsbiografie würde ich aber was anderes machen und würde es nicht vermissen, nicht Lehrer gewesen zu sein. Also ich würde nicht nochmal Lehrkraft werden, obwohl ich es honoriere, dass das ein wichtiger Beruf ist und obwohl ich Lehrkräften wahnsinnig dankbar bin, aber ja, hätte in meinem Leben nicht sein müssen. Frage 10 und damit abschließende Frage. Wenn du heute noch einmal aussteigen würdest, was würdest du anders machen? Ich würde definitiv früher aussteigen, nämlich aussteigen, bevor ich eine perfekte Lösung habe. Das wäre bei mir gewesen nach dem Referendariat. Da wäre ich gar nicht eingestiegen in den Lehrberuf, wenn ich handlungsfähig gewesen wäre und das Wissen von heute gehabt hätte. Was mich in dem Beruf gehalten hat, war, dass ich keine Kenntnisse über alternative Möglichkeiten hatte. Ich hatte niemanden, der mir jetzt spezifisch hätte helfen können. Ich war zwar in einem Berufscoaching, aber habe gemerkt, der kennt nicht Schule. Der kennt nicht Lehrkräfte. Für den sind bestimmte Dinge viel zu easy, die für mich wahnsinnig schwer sind und emotional mit ganz, ganz hohen Hürden belegt. Also ich hatte keine spezifischen Hilfen, so wie ich sie heute ja selber anbiete. Und ich hatte einfach kein Wissen über, wie bewerbe ich mich, was sind denn meine Assets, was sind meine Stärken. All das habe ich natürlich heute. Und dementsprechend mit dem Wissen von heute wäre ich viel früher ausgestiegen und hätte mich dann beworben in die freie Wirtschaft, hätte bestimmt einen Job, mit dem ich zufrieden wäre. Das habe ich jetzt auch, aber es wäre einfach für mich komplett anders gelaufen, hätte ich die Hilfsmöglichkeiten, die ich heute halt selber entwickelt habe. Ne? Dementsprechend, ich hätte mir, wenn ich heute nochmal aussteigen würde, gezielt Hilfe geholt von jemandem, der sich auch mit Lehrkräften auskennt. Ich wäre nicht so lange im Beruf versackt und hätte es in Kauf genommen, dass sich meine Gesundheit so zuspitzt und sich mein Selbstbewusstsein so in den Boden schraubt. Und ich hätte nicht erwartet, dass ich für mich eine perfekte Lösung habe, um aussteigen zu können. Also ich habe das im Grunde für mich erstmal zur Bedingung gemacht, eine Lösung zu finden, bevor ich aussteigen darf. Heute weiß ich, man ist es vielleicht sinnvoller, es andersrum zu machen. Das heißt, den Ausstieg zu setzen und dann zu schauen, wie kann ich Übergänge managen und wie komme ich dann mittelfristig in Karrieren, wo ich Entwicklungsperspektiven habe. Also ich hätte das nicht an die Bedingung einer perfekten Lösung geknüpft. Genau, das waren meine 10 Antworten auf eure 10 Fragen zu meinem 10-jährigen Ausstiegsjubiläum. Ach ja, du siehst, es hat sich sehr viel getan bei mir und das beobachte ich natürlich auch bei anderen Ex-Lehrkräften, dass in den Jahren nach dem Ausstieg sich auch nochmal ganz neue Dinge auftun, sich das Blatt wendet. In der Regel gehen Personen nicht zurück in den Schuldienst. Ganz, ganz, ganz selten habe ich das erlebt. In bestimmten Konstellationen, das hat aber in der Regel nichts mit Reue zu tun. Ich habe den Schritt bereut, sondern manchmal findet sich ja dann auch nochmal eine private Schule, wo man dem Ganzen nochmal eine Chance gibt. Aber es ist super selten, dass Ex-Lehrkräfte wieder zurück in Schule gehen. Und in der Regel würden die meisten unterschreiben, nee, also bereut habe ich das nicht. Ich hätte es schon viel früher tun sollen. Das ist das, was ich auch von unseren Kundinnen und Kunden höre. Und naja, du weißt jetzt, ich begleite Lehrkräfte seit 2018. Das heißt, so die ersten, die ich beim Ausstieg begleitet habe, die sind dann jetzt auch schon 6, 7 Jahre raus. Und die Erfahrung zeigt, der Abstand zur Schule, auch der emotionale Abstand, der wird mit der Zeit in der Regel eher größer. Es gibt ja so die Angst, vielleicht werde ich das später mal bereuen. Das sehe ich in meiner Berufsrealität nicht. Also man entfernt sich sehr, sehr schnell von dieser Erlebenswelt und lässt die dann auch komplett hinter sich, oftmals. Wenn du selbst der Ansicht bist, dass du etwas verändern musst und möchtest im Lehrberuf, dass du nicht den Zeitpunkt verschleppen möchtest, an dem es Zeit gewesen wäre, auszusteigen oder etwas grundlegend anders zu machen, um deine Lebensqualität zu steigern. Und wenn du dich dabei gerne fachlich fundiert begleiten lassen möchtest, dann weißt du, es gibt jederzeit die Möglichkeit, mit uns in ein kostenfreies Erstgespräch zu gehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Da kannst du dich eintragen in unseren Kalender, wirst dann mit jemandem aus meinem Team telefonieren und ihr beiden schaut, wo stehst du und wie können wir dich begleiten? Es gibt dann in der Regel einen zweiten Termin, in dem wir dir alles ganz detailliert erklären, aber vor allen Dingen dich strategisch schon beraten, was deine nächsten Schritte sein können, um dich aus deiner Situation weiterzuentwickeln, herauszuentwickeln oder auf dein Ziel hinzugehen. Und danach kannst du entscheiden, ob du diesen Weg mit uns gehen möchtest. Wer weiß, vielleicht schaust du in 5 Jahren auf deine Situation zurück, heute aus dem Jahr 2025 und sagst, das war der Punkt, wo alles anders wurde. Das wünsche ich dir und ich sage an dieser Stelle eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.